Deutschlandfunk Interview.
So unterschiedlich können die Dinge also laufen. Da gibt es neue Hilfen und neuen Rückenwind für die Ukraine aus Washington. Nur der Rückenwind reicht noch nicht mal bis Brüssel. Wir haben es gehört, da mussten die EU-Außenminister passen. Und Moskau, auch das haben wir gerade gehört, nimmt das alles zur Kenntnis und streut fleißig Salz in offene Wunden. Über all das habe ich am Abend mit Ludmila Melnik gesprochen. Sie ist Ukraine-Projektleiterin am Institut für Europäische Politik in Berlin. Guten Abend, Frau Melnik.
Guten Abend.
Frau Melnik, wenn wir dieses Wechselbad der Gefühle nehmen, die USA helfen endlich wieder der Ukraine, die Europäer in Brüssel reden aber nur und verweisen dann auf die Mitgliedstaaten in der EU. Wie erleben Sie das? Wie erleben das die Menschen in der Ukraine?
Ich glaube, mit Blick auf die EU, das ist nichts Neues. Man erwartet wirklich sehr viel von einzelnen Mitgliedstaaten. Das sehen wir an deutschen Diskussionen hier, dass es immer wieder um verschiedene Waffensysteme geht, die dann Deutschland an die Ukraine liefern kann. Mit Blick auf die USA muss ich schon sagen, dass es in der Ukraine eine sehr so hoffnungsvolle Stimmung herrscht. Es wird erwartet, dass die Waffen, die nun geliefert werden, es auch der Ukraine ermöglichen werden, sich effektiver zu verteidigen und nicht länger einfach den russischen Beschüssen ausgeliefert zu sein. Und da rechnet man schon mit Raketen, mit einer größeren Reichweite, Luftverteidigungssysteme, die unglaublich wichtig sind. Aber wenn ich so zusammenfasse, dann würde ich sagen, so eine hoffnungsvolle Stimmung jetzt in der Ukraine.
Wie lange wird diese hoffnungsvolle Stimmung anhalten? Was glauben Sie?
Naja, das werden wir jetzt sofort sehen, wenn die Waffen in der Ukraine eintreffen und welchen Effekte sie dann sozusagen erreichen können. Bis jetzt muss man auch nicht vergessen, dass dieses Gesetz in den USA wurde ungefähr 8 Monate blockiert. Das heißt, die Ukraine hat ohne große Unterstützung der USA durchgehalten. Und es war schon sehr schwer für die Ukraine. Wir sehen, dass zum Beispiel Städte wie Kharkiv ständig beschossen wurde. Und jetzt gibt es halt diese Hoffnung, dass das hilft.
Nun sagen Sie selber, dass diese Hoffnung und dieser Optimismus, den diese Hilfe verströmt, natürlich damit steht und fällt, wann die Hilfe eintrifft und wie gut sie von der ukrainischen Armee genutzt werden kann. Deshalb meine Frage, wir haben es im Moment ja schon fast mit einem Stellungskrieg zu tun und das Missverhältnis zwischen den russischen Streitkräften und auch der Munition, die die Russen verschießen können, auf der einen Seite und den ukrainischen Soldaten und den Beständen, die dort noch sind, ist ja sehr krass zugunsten Russlands und zulasten der Ukraine. Kommt diese Hilfe noch rechtzeitig, die jetzt beschlossen wurde?
Ja, man muss auch nicht vergessen, wir haben damit angefangen, dass wir Helme an die Ukraine geliefert haben. Das heißt, diese Zeit musste auch die Ukraine dafür nutzen, um sich zu verteidigen, aber auch Kapazitäten aufzubauen mit Blick auf die Produktion, weil zum Beispiel auch bestimmte Waffen in der Ukraine produziert werden. Gleichzeitig wurde diese Zeit genutzt, und das muss man dann kritischer sehen, in verschiedene Staaten und auch eigene Produktion sozusagen hochzufahren oder einfach zu überprüfen, welche Munitionen und welche Waffen haben wir überhaupt in unseren Beständen. Dieses Kräfteverhältnis am Anfang war nicht sofort gleich zwischen Russland und der Ukraine. Und die Tatsache, dass die Ukraine 2 Jahre durchgehalten hat, ist schon bemerkenswert. Was Russland aber macht, Russland versucht immer, die Ukraine als so einen schwachen Staat darzustellen, so dass, als ob die Ukraine nicht in der Lage wäre, sich zu verteidigen, so unfähig als ein Opfer, das nicht in der Lage ist, sich zu verteidigen. Und daher lohnt es sich nicht, weder Ressourcen noch Zeit in die Ukraine zu investieren. Und wir sollen dessen bewusst sein, dass Russland Desinformation betreibt und daher nicht in die Falle der russischen Propaganda tappen. Und wie gesagt, diese Kräfteverhältnisse können sich noch ändern. Und gleichzeitig sollte die Ukraine nicht alleine sein, sich gegen so einen Aggressor zu verteidigen, sondern gemeinsam mit Partnern, die dann die Ukraine unterstützen können.
Sie haben die Kommentare aus Moskau zu den jetzt beschlossenen Hilfen der USA schon angesprochen, Frau Melnik. Diese Kommentare seit dem Wochenende, sie reichen von harmlosen, ich sag mal jetzt, Äußerungen, die da lauten, diese Hilfen ändern militärisch nichts, bis hin zu geschmacklosen Drohungen. Wenn etwa davon die Rede ist, jetzt würden noch mehr Ukrainer durch den Fleischwolf gedreht, so war zu hören. Wie bewerten Sie diese Kommentare aus Moskau? Ist das alles Propaganda?
Das ist typisch für die russische Narrative und überhaupt für den russischen Diskurs mit Blick auf die Ukraine. Würde man zum Beispiel jetzt einfach sich zur Aufgabe machen, alles zu übersetzen, was die russische Regierung oder russische Vertreter über die Ukraine sagen, dann glaube ich, würde man auch hier in Deutschland so Gänsehaut bekommen. Das ist eine reine Hasssprache, die gesprochen wird. Und zum Beispiel vor kurzem erwähnte Putin so eine Sanitärzone, die fälschlicherweise hier auch in Deutschland als Pufferzone oder Sicherheitszone übersetzt wurde, was auch nicht korrekt war. Der Begriff Sanitärzone bezieht sich tatsächlich auf einen Bereich, in dem menschliches Leben nicht vorgesehen ist. Das ist so eine der Bedeutungen. Und die zweite Bedeutung stammt aus den Zugfahrten der 90er Jahre. Und etwa eine halbe Stunde vor Ankunft und nach Abfahrt in größeren Städten wurden die Toiletten geschlossen, um zu verhindern, dass Abfälle die Sanitärzone verunreinigen. Und das lässt Rückschlüsse darauf zu, wie Putin die Menschen betrachtet, auch die Partner sozusagen der Ukraine. Daher können wir davon ausgehen, dass Putin hier eine Strategie der verbrannten Erde verfolgt, bei der es eben nicht um den Schutz von Menschenleben geht, sondern darum, die Ukraine als Staat zu zerstören und die Gebiete, die er anvisiert hat, zu annektieren. Und das sehen wir sehr deutlich jetzt am Beispiel von Kharkiv.
Eine Frage noch, wie soll man mit diesen russischen Narrativen, mit dieser russischen Propaganda umgehen? Ich meine, ich frage das deshalb, weil es auch in Deutschland viele Menschen gibt, die über teilweise zweifelhafte Portale so etwas lesen, so etwas aufnehmen und dann sagen, aha, so ist das also.
Wissen Sie, vielleicht ist es auch sogar unser Fehler, dass wir das als Propaganda bezeichnen. Russland versucht, eine parallele Realität zu schaffen. Das heißt, eigene Realität, die zukunftsprägend sein wird. Die nächsten Generationen werden vielleicht Europa ganz anders wahrnehmen und über diesen Krieg ganz anders reden. Zum Beispiel auch nicht über die Annexion der Krim. Was wir machen müssen, wir müssen unseren demokratischen Diskurs stärken, bewusst sein, dass das einfach eine parallele Realität ist und nicht diesen Narrativen nochmal sozusagen uns hier bedienen und stärken, sondern auch uns fragen zum Beispiel, wie war der Maidan? Weil eigentlich das ist ein sehr wichtiges Ereignis für Russland. Was wissen wir über den Maidan? Inwieweit war der Maidan der Revolution in den 90er, in den 80er Jahren sozusagen endlich, dass man versucht, irgendwie Parallelen zu Europa zu schaffen und nicht einfach in diesem Strudel der Propaganda versinken. Und ich glaube, das machen wir ständig.